We're coming. The IT block.
Wir benutzen sie jeden Tag, oft dutzende Male, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden. Internet-Domains. Google.de, Wikipedia.org, der eigene Blog. Aber hast du dich mal gefragt, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert? Wer die Regeln festlegt und wem so eine Adresse am Ende wirklich gehört?
Das ist genau die entscheidende Frage. Und wir haben uns für Sie mal durch einen wirklich detaillierten Artikel aus dem der IT-Blog vom 19. November 2025 gearbeitet, um genau das herauszufinden. Unsere Mission heute ist also, gemeinsam dieses, ja, überraschend komplexe System hinter einer scheinbar einfachen Webadresse zu entschlüsseln.
Okay, lass uns da mal einsteigen. Die erste Hürde ist ja schon die Technik.
Genau.
Im Kern wird eine Domain oft als das Telefonbuch des Internets beschrieben. Das klingt erstmal simpel, aber die Analogie ist wirklich perfekt.
Absolut. Statt sich so eine unmerkbare Zahlenkolonne wie 2003.0.11.42, also eine IP-Adresse, merken zu müssen, tippen wir einfach einen Namen ein.
Und das Domain-Name-System, kurz DNS, schlägt dann im Hintergrund blitzschnell nach, welche Nummer zu diesem Namen gehört.
Und verbindet uns dann mit dem richtigen Computer. Ohne diesen Übersetzungsdienst wäre das Surfen, wie wir es kennen, schlicht unmöglich.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Stell dir mal vor, du müsstest für jede deiner Lieblingsseiten eine 12-stellige Nummer parat haben. Das Internet wäre eine Nische für Techniker geblieben.
Absolut. Und diese Namen, die folgen ja auch einer klaren Logik, einer Hierarchie.
Mhm.
Ganz am Ende steht die Top-Level-Domain, die TLD. Also die Endung, die wir alle kennen, .de, .com, .org.
Und davor kommt dann der eigentliche Name, die Second-Level-Domain, also zum Beispiel der-IT-Blog in der-IT-Blog.de.
Und dann gibt's noch die Ebene davor, die Subdomain.
Genau, damit kann man Bereiche abtrennen. Das www ist so der Klassiker, aber eben auch Shop. Oder Blog.
Diese Struktur schafft also Ordnung. Aber jetzt kommt der Punkt, der mich wirklich überrascht hat. Und zwar die Eigentumsfrage.
Ja, da wird's richtig spannend.
Also man sucht sich einen Namen aus, man bezahlt jährlich Geld dafür, man hat die alleinige Kontrolle, da ist doch klar, dass einem die Domain gehört. Richtig?
Falsch. Und das ist die zentrale Erkenntnis aus dem Artikel. Niemandem gehört eine Domain.
Wie bitte?
Juristisch gesehen erwirbt man kein Eigentum wie bei einem Auto oder einem Grundstück. Man kauft lediglich ein, und das ist der springende Punkt, ein zeitlich begrenztes, exklusives Nutzungsrecht.
Moment, das müssen wir mal kurz sacken lassen. Das ändert ja die komplette Perspektive.
Total.
Das heißt ja, jede große Marke, jede Firma, deren gesamte digitale Existenz auf ihrer .com-Domain aufbaut, die lebt im Grunde in einem Miethaus.
Genau das ist es. Du bist ein Mieter, kein Eigentümer.
Und wenn die vergessen, die Miete zu zahlen, sind die von heute auf morgen digital obdachlos. Das ist ein gewaltiges Risiko.
Absolut. Und damit dieses globale Mietsystem nicht im Chaos versinkt, gibt es eine sehr klare, vierstufige Hierarchie, die im Hintergrund alles regelt.
Okay, das klingt nach einer Art Weltregierung für das Internet. Lass uns diese Kette mal von oben nach unten durchgehen. Wer sitzt denn da ganz an der Spitze?
Ganz oben thront eine Organisation namens ICANN. Das steht für Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
Okay.
Man kann sie sich wirklich wie eine Art UNO für Domainnamen vorstellen. Sie sitzt in Kalifornien, hat die Oberaufsicht und legt die globalen Regeln fest.
Die sorgt also dafür, dass jede Domain weltweit nur einmal vergeben wird.
Genau. Aber, und das ist wichtig, die ICANN vergibt selbst keine Domains an Endnutzer wie Sie oder uns.
Sie ist also die oberste Aufsichtsbehörde. Aber wenn die so viel Macht hat, ist das dann nicht doch wieder ein zentraler Punkt, der angreifbar ist?
Gute Frage. Theoretisch ja, die Macht ist da. Aber praktisch ist die ICANN eine sogenannte Multi-Stakeholder-Organisation.
Das heißt?
Das heißt, da arbeiten Regierungen, Unternehmen, Techniker und die Zivilgesellschaft aus aller Welt zusammen. Eine willkürliche Entscheidung würde einen globalen Aufschrei verursachen.
Verstehe.
Und unter der ICANN, wer kommt da?
Da kommt die zweite Ebene. Die Registries.
Die Registries? Mhm. Das sind dann die nationalen Verwalter, Genau. Für jede Top-Level-Domain gibt es eine zuständige Registry. Das ist die zentrale Vergabestelle, die die Datenbank für diese Endung verwaltet.
Also für .de wäre das?
Für unsere .de-Endung ist das die DENIC EG, eine Genossenschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Für .at in Österreich die NIC.at. Für .com ist es das amerikanische Unternehmen VeriSign.
Okay. Bei der DENIC liegt also die Masterliste für alle .de-Domains. Wenn ich eine Domain will, gehe ich dann zu DENIC und klopfe an?
Nein, auch das nicht direkt. Hier kommt die dritte Ebene ins Spiel. Und das ist die, mit der wir alle im Alltag zu tun haben, die Registrare.
Ah, okay. Und das sind?
Das sind quasi die Einzelhändler für Domains. Die großen Provider und Webhoster wie IONOS, Strato, GoDaddy, das sind alles Registrare.
Also mein Hoster.
Exakt. Die haben Verträge mit den Registries und sind die Schnittstelle zum Kunden. Du gehst also zu deinem Provider, der leitet deine Anfrage an die DENIC weiter und die trägt dich dann in die Masterliste ein.
Und die vierte Ebene, das sind dann logischerweise wir.
Genau. In der Fachsprache heißt man dann Registrant. Das sind Sie, die Person, der Verein oder das Unternehmen, das das Nutzungsrecht erwirbt.
Also nochmal die Kette. ICANN koordiniert, Registry verwaltet, Registrar verkauft.
Und Sie als Registrant nutzen. Ein ziemlich cleveres, dezentralisiertes System, das über Jahrzehnte gewachsen ist.
Okay, dieses vierstufige System, das ist beeindruckend. Aber das wirft bei mir die nächste Frage auf. Wer darf denn da überhaupt mitspielen? Gibt es eine Art Türsteher oder kann jeder einfach reinspazieren und sich eine Domain sichern?
Super Frage, denn die Antwort lautet, es kommt drauf an.
Worauf?
Und zwar auf die Endung, die du haben möchtest. Bei DE-Domains sind die Regeln erstaunlich liberal. Im Grunde kann fast jeder eine DE-Domain registrieren.
Wirklich jeder?
Ja. Privatpersonen, Unternehmen, Vereine. Du musst nicht einmal in Deutschland wohnen oder einen deutschen Pass haben.
Das überrascht mich jetzt. Ich dachte, für eine DE-Domain bräuchte man zumindest eine deutsche Adresse?
Nein, das ist eher die Ausnahme. Viele andere Länder verlangen für ihre Endung eine lokale Präsenz, also einen Wohnsitz oder eine Niederlassung im Land.
Und bei den neuen Endungen wird es wahrscheinlich noch strenger.
Absolut. Für eine Domain mit der Endung .bank zum Beispiel musst du nachweisen, dass du eine staatlich anerkannte Bank bist. Bei .pharmacy musst du eine lizenzierte Apotheke sein. Da gibt es extrem strikte Prüfprozesse.
Das macht ja auch Sinn, um Vertrauen zu schaffen. Keiner will bei meinedubiosbank.bank sein Geld anlegen.
Eben.
Aber selbst wenn ich eine DE-Domain registrieren darf, kann ich ja nicht einfach jeden beliebigen Namen nehmen. Ich kann mir wohl kaum Coca-Cola.de für meinen Getränkeblog sichern, oder?
Das würdest du versuchen, aber du würdest sehr schnell sehr teure Post von einem Anwalt bekommen.
Dachte ich mir.
Hier kommen die allgemeinen Gesetze ins Spiel. Das Wichtigste ist das Markenrecht. Bestehende Markennamen sind tabu.
Und Namen von Personen?
Genauso. Da greift das Namensrecht. Bei Namen von prominenten Personen oder auch bei Firmennamen. Und selbstverständlich gelten auch das Wettbewerbsrecht und das Strafrecht. Eine Domain ist kein rechtsfreier Raum.
Und der technische Prozess im Hintergrund ist ja auch faszinierend. Für uns fühlte sich ja so an. Man tippt was ein, sieht, ist verfügbar, klickt bestellen und fertig.
Diese Einfachheit ist das Ziel. Im Hintergrund rattert aber ein vollautomatisierter Prozess los. Dein Provider schickt eine Anfrage an die Registry, also die DENIC.
Und die prüft dann?
Die prüft in Echtzeit, ob der Name wirklich noch frei ist. Wenn ja, trägt sie dich als Inhaber ein und hinterlegt die sogenannten Name-Server-Einträge.
Und das ist quasi der Wegweiser?
Genau. Die Anweisung, die sagt, Anfragen für diese Domain bitte an diesen Webserver mit der IP-Adresse XY schicken.
Und ist die Seite dann sofort weltweit online?
Fast. Man muss sich das so vorstellen, diese neue Information, diese Adressänderung, muss sich erst an alle anderen Telefonbücher auf der Welt verteilen.
Ah, die DNS-Propagation.
Genau. Das kann ein paar Minuten dauern, in seltenen Fällen auch mal länger, aber meistens geht es heute wirklich sehr, sehr schnell.
Okay, dieses ganze System mit ICANN, Registries und DNS wirkt heute so selbstverständlich. Aber das war ja nicht immer so. Wie haben die Leute denn Websites gefunden, bevor es das gab?
Das ist einer der faszinierendsten Teile der Geschichte. Bevor das DNS 1983 erfunden wurde, gab es tatsächlich so etwas wie den Wilden Westen.
Und wie sah der aus?
Die gesamte Zuordnung von Namen zu IP-Adressen wurde in einer einzigen zentralen Textdatei geregelt. Sie hieß hosts.txt.
Warte mal, eine einzige Datei für das gesamte damalige Internet.
Eine einzige.
Das ist ja, als würde man versuchen, das weltweite Telefonbuch auf einer Serviette zu verwalten.
Die Analogie passt perfekt.
Man stelle sich vor, der Admin macht da einen Tippfehler und halb Amerika ist offline. Das ist doch Wahnsinn.
Absolut. Und genau das war das Problem. Diese Datei musste von jedem Rechner im Netz regelmäßig heruntergeladen werden. Mit dem Wachstum des Internets ist dieses System dann komplett kollabiert.
Es war einfach nicht mehr machbar.
Genau. Deswegen war die Entwicklung des hierarchischen, dezentralen DNS durch den Informatiker Paul Mocke-Petris eine absolute Revolution. Er hat den Grundstein für die Skalierbarkeit gelegt.
Und wann kam dann der große Moment? Die Geburtsstunde der Domain, wie wir sie heute kennen. Was war die allererste?
Es gibt da eine kleine Debatte. Die allererste registrierte Domain war wohl nordu.net, Anfang 1985. Aber als die erste kommerzielle Domain, die erste .com-Domain, gilt symbolics.com.
Und wann war das?
Sie wurde am 15. März 1985 von einer Computerfirma aus Massachusetts registriert.
Und das Coolste daran ist, die Seite gibt es heute noch. Ich war gerade vor unserer Aufnahme mal drauf.
Ah, wirklich?
Ja. Sie sieht aus, als wäre sie direkt aus dem Jahr 1995 per Zeitmaschine ins Heute gebeamt worden. Aber sie ist da. Als eine Art lebendes, digitales Fossil.
Ein Denkmal für diesen Meilenstein. Das ist wirklich ein Stück erlebbare Geschichte.
Und für uns hier in Deutschland?
Da ist natürlich die DE-Domain besonders wichtig. Die wurde, wie es in der Quelle heißt, am 5. November 1986 offiziell delegiert.
Und seit wann macht das die DENIC?
Seit 1997. Und heute ist DE mit über 17 Millionen Registrierungen eine der beliebtesten Länderendungen der Welt. Ein echtes deutsches Erfolgsmodell im digitalen Raum.
Spulen wir von der Geschichte wieder in die Gegenwart. Was bedeutet das alles für uns heute? Eine Domain ist ja längst nicht mehr nur eine technische Adresse.
Nein, fundamental nicht. Heute ist eine Domain in erster Linie eine digitale Identität. Sie ist die Visitenkarte, das Aushängeschild einer Marke, eines Unternehmens oder auch einer Privatperson im Netz.
Ihre Firma.de ist der Ankerpunkt für alles, was man digital tut.
Genau.
Und damit auch ein ganz starkes Vertrauenssignal. Stell dir vor, du willst bei einem Onlineshop was kaufen. Die eine Adresse lautet schuhparadies.de, die andere günstige Schuhe kaufen 123.info.
Ja, klar.
Du gehst doch instinktiv zu der ersten, weil sie professioneller und vertrauenswürdiger wirkt.
Unbedingt. Eine gute Domain ist die halbe Miete für den ersten Eindruck. Und daraus leitet sich der nächste Punkt ab. Sie ist ein zentrales Marketing- und SEO-Werkzeug.
Ein kurzer, prägnanter Name ist einfach Gold wert.
Ja, leicht zu merken, leicht zu kommunizieren im Radio, auf einem Plakat. Und er kann auch bei Suchmaschinen einen kleinen Vorteil bringen. Er ist ein fundamentaler Baustein jeder digitalen Strategie.
Und dann kommt der vielleicht wichtigste Punkt, der den heutigen Markt bestimmt. Domains sind ein knappes Gut.
Mhm.
Jeder Name kann unter einer Endung nur einmal vergeben werden. Auto.de gibt es nur einmal.
Genau. Und weil die meisten kurzen, einfachen Namen unter .com oder .de seit Jahrzehnten vergeben sind, ist ein riesiger Zweitmarkt entstanden.
Auf den Domains wie Immobilien gehandelt werden.
Exakt. Für besonders begehrte Adressen werden teilweise 6-, 7- oder sogar 8-stellige Summen bezahlt. Die Domain voice.com wurde für 30 Millionen Dollar verkauft. Das zeigt den strategischen Wert.
Das ist auch der Grund, warum in den letzten Jahren diese Flut an neuen Endungen auf uns zugekommen ist, oder?
Aber das Grundprinzip bleibt bei allen Endungen gleich. Jede Domain ist ein weltweit einzigartiges Asset. Und diese Einzigartigkeit ist die Quelle ihres Wertes.
Super, das war eine wirklich spannende Reise. Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse für Sie noch einmal ganz kurz zusammen. Erstens, Sie besitzen Ihre Domain nicht. Sie mieten nur das exklusive Nutzungsrecht auf Zeit. Ein entscheidender Unterschied.
Zweitens, ein globales, vierstufiges System mit der ICANN an der Spitze, gefolgt von Registries und Registraren, sorgt für Ordnung im Domain-Dschungel.
Drittens, die Geschichte der modernen Domain beginnt Mitte der 80er Jahre. Die erste .com-Domain, symbolics.com, wurde am 15. März 1985 registriert.
Und sie ist heute noch online.
Genau.
Und viertens, in der heutigen Zeit ist eine Domain weit mehr als Technik. Sie ist ihre digitale Identität, ein Marketingwerkzeug, ein Vertrauensanker und ein oft sehr wertvolles, knappes Wirtschaftsgut.
Und was mich nach dieser ganzen Diskussion wirklich beschäftigt, ist ein Gedanke, den der Artikel kurz anreißt und den wir Ihnen mit auf den Weg geben wollen. Mhm. Wenn man eine Domain nur mieten kann, wie realistisch ist dann die Idee eines lebenslangen Domainkaufs, mit dem manche Anbieter werben?
Das ist eine hochspannende Zukunftsfrage. Ist das nur ein cleverer Marketingtrick, bei dem man einfach für 99 Jahre im Voraus bezahlt?
Oder könnte es wirklich eine Möglichkeit geben, eine Domain dauerhaft an eine Person zu binden?
Und wäre das überhaupt wünschenswert? Oder ist das aktuelle Mietmodell nicht viel flexibler und gerechter, weil es verhindert, dass wertvolle digitale Güter für immer vom Markt verschwinden?
Eine Frage, die tief in die Zukunft unserer digitalen Identitäten reicht. Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.